aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Zukunft bauen. In der heutigen Folge freuen wir uns, Sascha Wiehager, den Geschäftsführer und Institutsleiter des BWI Bau bei uns begrüßen zu dürfen. Das BWI Bau wurde 1964 mit Sitz in Düsseldorf gegründet und ist ein führendes Institut der Bauwirtschaft. Es unterstützt Unternehmen durch praxisnahe Beratung und Weiterbildung dabei, die Herausforderungen der Branche erfolgreich zu bewältigen. Sascha Wiehager selbst bringt umfangreiche Erfahrung in der strategischen Beratung und Weiterbildung innerhalb der Bauindustrie mit. Unter seiner Leitung ist das BWI Bau ein wichtiger Ansprechpartner für nachhaltige und zukunftsorientierte Bauprojekte geworden. Mit diesen Themen gehen vielfältige Randbedingungen einher und die Frage, ob es Pflicht oder strategischer Vorteil ist, ist in Unternehmen gar nicht so einfach zu beantworten und hängt davon ab, wie mit diesen Themen umgegangen werden kann. Werfen wir also gemeinschaftlich einen Blick auf das Thema. Los geht's. Ja, hallo heute bei uns, Sascha Wiehager. Hallo Sascha, wie geht's dir? Was treibt dich um? Stell dich doch bitte mit ein paar Worten vor. Erzähl uns gerne und unseren Zuhörerinnen einmal, was hat dich in das BWI Bau verschlagen und was macht ihr eigentlich so genau und warum reden wir eigentlich über das Thema, über das wir heute reden? Vielleicht nimmst du uns schon mal mit an der Stelle.
Ja, danke. Ja, Christian, mir geht's gut. Ich bin hier zufrieden, dass ich oder froh, dass ich hier bei euch bei diesem Podcast mitwirken darf und bin natürlich schon etwas länger beim BWI Bau. Wir sind eine Tochterunternehmung der Bauindustrieverbände. Ich selber komme aus der Wirtschaftsprüfung, habe da mittlerweile seit 93 gearbeitet, bin dann irgendwann in den 2000er Jahren zu Herrn Oeben und seinem Team gestoßen. Das war der damalige Geschäftsführer und bin mittlerweile seit 8 Jahren Geschäftsführer des Instituts. Ja, und meine eigene Persönlichkeit hat sich am Anfang so ein bisschen im Bereich der Ausbildung bewegt. Also ich komme eigentlich aus einem Lehrberuf, klassischer Buchhalter und bin dann nach und nach noch über Studium und Co. dann im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gelandet und hört sich nicht ganz so spannend an. Aber dann beim BWI Bau, muss ich ehrlich sagen, habe ich angefangen, habe mir da gar nicht so die Gedanken gemacht, was ist das eigentlich für eine Institution, habe da sehr ohne irgendwelche Vorbehalte mich da eigentlich hingegangen, hatte mich für einen Auftrag eigentlich als Dienstleister beworben und habe dann gemerkt, wie interessant eigentlich die Arbeit dort ist und durfte dann relativ früh beim Arbeitgeberverband auflaufen, durfte sehr früh beim BDI mitwirken in Ausschüssen und so weiter. Und dann habe ich schon gedacht, Mensch, dass mir mal ein Herr Hund oder so die Tür aufhält, das hätte ich auch nie gedacht. Das fand ich doch sehr aufregend alles und bin mittlerweile dann eben auch sehr lange schon dabei. Und das Thema Nachhaltigkeit, da bin ich wirklich heute auch froh, nochmal drüber sprechen zu können. Ich bin vor Jahren auch da so ein bisschen über Umwege drangekommen, über das Thema Compliance. Dann hatten wir dazu einen Forschungsauftrag und dann hatte ich die Idee, ein Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit zu eröffnen in den 2015er, 2016er Jahren und habe dann aber gemerkt, da war die Sache noch nicht so weit. Man hat gemerkt, da ist zwar eine Bewegung da, die Textilindustrie hat da die ersten Sprünge gemacht, hat auch eigene Kompetenzzentren in dem Bereich gegründet. Aber wir in der Bauindustrie haben damals noch uns entschieden, erstmal hier dieses Invest nicht zu machen, was dann eben Jahre später, aber dann, gut, es ist immer schon Erfolg, wir haben was gemacht, aber konkretisiert und institutionalisiert hat sich das so in den letzten Jahren vor allen Dingen. Genau.
Spannender Einstieg. Jetzt sind wir nicht ganz alleine hier, Sascha, sondern der Martin ist heute natürlich auch in der Runde. Hallo Martin, wir haben ja schon gesprochen heute und sind eigentlich schon gut im Gespräch. Schön, dass du auch hier in der Runde bist. Vielleicht letztes Wort von mir hier, Sascha. Also auch der typische Weg vom Beruf zur Berufung, könnte man ein Stück weit sagen. Und mit den Gedanken und Themen, die man dann hat, immer der Zeit ein Stück weit voraus. Und das ist ja auch etwas, über das wir heute sprechen wollen. Wie kann man die Themen, die da anstehen, möglichst zeitgemäß und der Zeit und den Trends gerecht in seinem Unternehmen auch angehen und umsetzen? Was für Chancen, Möglichkeiten, Risiken stecken da drin? Und was bedeutet das am Ende auch für die Unternehmen der Branche und für die Branche an sich? Martin.
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite in die Runde und an die Hörerinnen und Hörer. Sascha, du hast schon angedeutet, über welches Thema wir schwerpunktmäßig heute sprechen wollen. Das Thema der Nachhaltigkeit. Jetzt ist es so, wenn wir uns mal raus aus der Bauindustrie bewegen und schauen, was waren so auch speziell die Wahlkampfthemen der Wahlen vor der letzten Bundestagswahl. Da war da Nachhaltigkeit schon immer ein sehr wichtiges Thema. Das ist gefühlt irgendwie politisch und gesellschaftlich aktuell ein Stück nach hinten gerutscht. Ist das Thema deiner Meinung nach, gerade jetzt Bezug auf den Bau, um da jetzt wieder näher zu kommen, irgendwie ein Stück weit am Ende? Können wir nicht aufhören, uns damit zu beschäftigen? Oder wie beurteilst du das?
Na, ich glaube, da ist natürlich für den einen oder anderen so der Hoffnungsschimmer gekommen nach dem Motto, gut, dass ich gewartet habe. Aber ich denke, die sich auf den Weg gemacht haben, die vielleicht jetzt auch ein bisschen verzweifelt sind, weil sie Geld in die Hand genommen haben, weil sie ihre Abteilung aufgebessert haben, die Strukturen verändert haben, die vielleicht eigene Produkte entwickelt haben, Software vorangetragen, die sollten jetzt nicht hoffnungslos sein, sondern ich denke, dass da immer noch eine Bewegung ist. Die kann man einfach nicht wegdiskutieren. Wir werden in ein paar Jahren einige Rohstoffe nicht mehr haben. Ohne Recycling und Co. wird nichts mehr gehen. Schon jetzt sind in die DGNB-Standards zum Beispiel Taxonomiebestandteile aufgenommen worden. Wir haben das Auftraggeber eben hat das ganze Thema für sich entdeckt haben als eine Art, ja, es gibt ja so ein schwedisches Möbelhaus, was ja gerne immer diese Pläne verteilt, wo der eine oder andere dran verzweifelt. Und man hat ja bei diesen ganzen Fragebögen in Sachen Nachhaltigkeit, die von Auftraggeberseite manchmal rausgegeben werden, schon so ein bisschen das Gefühl beim einen oder anderen Unternehmen, Mensch, da kommen wir gar nicht mit zurecht. Und das wird nicht weggehen. Ne? Bei dieses Auslagern von Kosten, ja, also das sind Kosten, die auf uns ausgelagert werden. Wir füllen diese Fragebögen für die Firmen aus und die sparen dadurch Controlling-Aufwand. Das haben die für sich entdeckt, das haben Banken, Finanzdienstleister für sich entdeckt. Das wird nicht weggehen. Also die Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach eine faktische Geschichte, die man vielleicht noch so ein bisschen glätten kann, das Berichtswesen und so weiter. Da sehe ich schon eine Bewegung, dass da Verschlankungsprozesse angestoßen worden sind. Aber dieses totale Stoppen, das wird es nicht geben, das glaube ich nicht.
Also ja. Wir haben ja im Moment jetzt auch, vielleicht um da noch mal kurz reinzugrätschen, diese Forderung, wir müssen runter in der Regulatorik, wir müssen runter in Verwaltungsthemen an anderen Stellen, insgesamt auf den Staat bezogen. Und es wird ja auch als eins der Hauptthemen von den Unternehmen und Unternehmern genannt, dass wir einfach in den Verwaltungsaufwendungen runter müssen, damit wir uns wieder stärker ums Geschäft kümmern können. Wie kriegen wir das überein? Also ich glaube, als Unternehmer sucht man immer nach der Chance oder der Möglichkeit, die da drin steckt. Wie siehst du das, bevor wir tiefer einsteigen, aber vielleicht mal so vorab?
Ja, also ich glaube schon an die Chance. Ich glaube, dass wir reden ja immer über Produktivitätszuwächse. Die letzten Studien, die da veröffentlicht worden sind, die scheinen ja immer doch ein bisschen desaströs zu sein, wenn man da so die Kurven der Bauindustrie im Vergleich zur stationären Industrie sieht. Andererseits muss man mit solchen Überlegungen auch mal ein bisschen vorsichtig sein, die Studien auch nochmal genauer analysieren. Fakt ist aber, dass man ohne Transparenz und Prozessverständnis und Strukturoptimierung aus der ganzen Sache keinen Nutzen zieht. Und wir sehen es jetzt beim Thema Lean und so weiter. Das sind alles Themen, die immer so ein bisschen weggeschoben worden sind. Die kommen aber immer mehr und dazu zähle ich auch das Thema Nachhaltigkeit. Also ich denke, strukturell ist das ein Thema, was die Unternehmen nach vorne bringt.
Also kann man erstmal so Fazit ziehen, es wird jetzt nicht der bestraft, der schon sag mal, fleißig sich dem Thema angenommen hat, sondern da gibt es weitere A, Potenziale und B, die Berichtspflichten werden nicht weggehen. Ja, sie werden vielleicht einfacher werden, ja, wenn man denn diesen hehren Zielen folgen wird, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das Thema ist jetzt ad acta gelegt.
Ja, wir reißen die Wärmepumpe nicht wieder raus, Martin.
Ja, oh Gott. Na, ich sag mal so, das ist ja teilweise zu so einem Glaubensstreit geworden, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, auf welche Seite man sich da schlägt. Ich glaube, wie immer im Leben liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und natürlich ist ein Nachhaltigkeitsbericht von 1300, 1400 Datenpunkten, das ist ja auch wirklich nur, wenn man alles berichtet, zum Beispiel nach diesen ESRS, natürlich eine kleine Katastrophe für ein mittelständisches Unternehmen, auch wenn es schon ein bisschen größer ist. Auf der anderen Seite ist natürlich sinnvoll, dass man, wenn man zum Beispiel einen CO2-Wert liefern muss, aufgrund einer Ausschreibung zum Beispiel, brauche ich die Werte ja, dann muss ich also irgendwelche Datenpunkte sammeln. Und ich sage mal so, der Auftraggeber, die Banken, die werden das immer mehr fordern und dann müssen wir diese Zahlen auch irgendwo aufbereiten und verfügbar machen. Aber diese Berichte, wie gesagt, alles, was nicht Wirtschaft ist, das wird hoffentlich wegfallen. Aber da gebe ich Martin recht, wir reden immer über diese ganzen bekannten Richtlinien, aber keiner redet zum Beispiel über Entgelttransparenz und diese Themen. Da sind ja die ganzen Richtlinien von diesem Vereinfachungsprozess gar nicht betroffen. Und da sind Unternehmen unter 100 Leuten schon betroffen. Die müssen diese ganzen Zahlen hier, Equal Pay und solche Themen auch liefern. Also ja, da hört nichts auf. Das ist eine Never-Ending-Story in der Bürokratie. Also da haben wir schon noch ein Thema.
Ich würde gern mal von dem, sag ich mal, von der grundsätzlichen Flughöhe ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht auch in konkrete Beispiele, die du ja in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, mit denen ihr viel gemeinsam auch entwickelt und bearbeitet, mal schauen, was hat das ganze Thema, also Nachhaltigkeit als Oberthema mit den Unterthemen, sag ich mal, dass wir Dinge berichten müssen, dass wir aber auch vielleicht uns nachhaltiger aufstellen, was die Prozesse angeht, dass wir aber auch Kosten dieser Nachhaltigkeitsaspekte unterbringen. Ich erinnere da nochmal an unseren gemeinsamen Vortrag in Hessen-Thüringen. Was sind denn konkrete Folgen für Bauunternehmen aus dem Thema, die man wirklich auch im Projekt merkt? Also jetzt nicht nur, was da sitzt jemand in der Zentrale und macht einen Bericht, sondern was sind konkrete Auswirkungen in den Projekten und was sind vielleicht auch Learnings, die du schon mitbekommen hast von Unternehmen oder auch Vorteile, die sich daraus bis jetzt schon ziehen konnten?
Ja, also man merkt schon, dass die Firmen sich darauf einstellen, gerade so im Bereich CO2. Ne? Da passiert viel, das kann man relativ gut messen. Da gibt es Standards, ne? Das Greenhouse-Gas-Protokoll, man ist da in der Lage zu unterteilen. Es gibt natürlich dieses berühmte Scope 3, da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, wo man eben halt die mittelbaren Effekte CO2 auf der Baustelle ermitteln muss. Das ist alles recht kompliziert, aber um es kurz zu machen, die Firmen haben für sich erkannt, wir müssen hier Zahlen liefern. Und eine Maßnahme, wo man schon wirklich viel mitbekommt, ist, dass die Leute anfangen, richtige Budgets aufzustellen. Also nicht nur eine Arbeitskalkulation in Euro, sondern wirklich eine CO2-Budgetierung vornehmen und dass sie auch in der Kalkulation natürlich, das muss man ja machen, dann auch diese entsprechenden Parameter integrieren. Und wir beide hatten ja in Hessen-Thüringen damals das Thema Nachhaltigkeit und Kalkulation angebracht und gemerkt, dass doch schon einige sich da auch auf den Weg gemacht haben, weil wenn du nicht nachhaltig kalkulierst, sag ich mal, dein CO2-Pensum nicht kennst oder was du liefern kannst, dann kannst du natürlich auch nicht auf irgendwelche Aufträge bieten, die nachher dann entsprechende Restriktionen haben. Und ansonsten merkt man schon strukturell, das Thema Lean ist nach vorne gekommen. Man merkt so Lean und Nachhaltigkeit, Verschwendungsvermeidung, Wastewalk und solche Sachen, dieses Planerische, da merkt man einfach, diese Effizienzthemen sind nicht nur Nachhaltigkeitsthemen, sondern auch Wirtschaftlichkeitsthemen. Also da passiert eine Menge. Und strukturell im Aufbau der Unternehmen, also in den Stabstellen, in den Fachabteilungen, in den Funktionsbereichen werden diese Nachhaltigkeitsmanager integriert. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche haben dann wirklich einen Head of CSR ganz oben in der Kette drin. In anderen Unternehmen ist in jeder Funktionsbereichseinheit dann eben einer, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und bei vielen, muss ich wirklich sagen, hat sich dann ein Eigenleben entwickelt. Die Mitarbeiter haben von sich heraus dann auch viel gemacht und die Firmen haben, merken auch dann Einspareffekte, Optimierungseffekte, weil die Leute da mitgenommen werden. Also man sollte nicht unterschätzen, was das auch für einen Common Sense in der Firma, sag ich mal, bringt.
Ich würde gerne nochmal einmal zwischenfragen, gerade bei dem Thema Kalkulation. Wie aufwendig ist denn das für die Unternehmen, da anzufangen? Weil du sagst so, ja, im Nebensatz, einige sind schon dabei und machen das auch. Natürlich ist klar, wenn ich auf solche Projekte dann bieten will, muss ich das tun. Und jetzt steht der eine oder andere ja eben schon auch da und sagt, wie fange ich da an? Wie mache ich denn das? Wie aufwendig ist denn das? Haben wir denn die Daten? Wie kriegen wir die denn so aufbereitet, dass wir sie da integrieren? Wie ist da so deine praktische Sicht darauf, auf den Stand im Moment? Und wie kann man es lösen, wenn man noch nicht so weit ist?
Ja, ist für beide Seiten nicht so ganz ohne. Der Auftraggeber muss aufpassen, wenn er ausschreibt, nach dem Motto Präzision, wo kommen die Daten her, welche Sachen erwarte ich eigentlich, was kann das Unternehmen, was mir eben was angedeihen lässt, hier überhaupt steuern und was nicht. Also man muss da sehr gut überlegen. Es gibt leider keine konsequenten, also keine durchgängigen Stammdaten in dem Bereich. Also wir haben ein Stammdatenproblem immer noch. Also wenn du im Hochbau guckst oder auch im Tiefbau, Da muss man ja dann auch irgendwo Standards haben. Man muss natürlich dann Nachhaltigkeitsdaten, Schadstoffe in Geld umrechnen. Es gibt die Ökobaudate, es gibt unterschiedliche Rechenwerke, wo man versucht, sich der Sache anzunähern. Es gibt Anbieter, die mir helfen können, diese Themen anzugehen. Das ist alles nicht für 0 Euro zu haben. Das ist auch nicht so günstig, sich dem Thema anzunähern. Also ist das alles für einen schmalen Fuß zu haben. Das will ich gar nicht behaupten. Aber es ist viel Arbeit erstmal vom Auftraggeber. Er muss überlegen, was will er eigentlich sehen? Was kann er eigentlich prüfen? Auf der anderen Seite, der Auftragnehmer muss eben halt einen Stammdatensatz sich besorgen, muss sich auch möglichst mit neuen Themen wie BIM etc. auseinandersetzen, also Building Information Modeling auseinandersetzen, weil ohne Digitalisierung wird das Thema CO2-Bilanzierung, Lifecycle Assessment, ist das ein wirklich schweres Brett. Also wenn man da jetzt irgendwie im Taschenrechner angeht und Papierzettel, dann hat man da schon wirklich eine Mammutaufgabe vor sich. Aber es ist, also es passiert.
Hier und da wird ja immerhin schon Excel eingesetzt. Also
Ja. Wie sagte noch mal einer bei einer Diskussion, ein Programm lautet WORD, was viele anwenden.
Genau. Ja. Also um da vielleicht auch mal anzuknüpfen, das Schöne an der Thematik ist jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt als Unternehmer sagt, ich halte das für nachverfolgenswert, ich mache das auch aus einer, sag ich mal, Überzeugung heraus. Ist es aber ja ein Thema, ja, wenn ich eine Transparenz schaffen muss, das hoffentlich auch nachhaltig dafür sorgt, dass die Unternehmen ihre Prozesse erstmal kennen, optimieren und dann im nächsten Schritt auch digitalisieren, weil wie du sagtest, du kriegst das nicht mehr im Leitsordner und mit dem Blatt Papier hin. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube auch, und das muss man ja ehrlich zugeben, dass Themen wie BIM, ja, Lean vielleicht nicht ganz so weit, aber vor allen Dingen das Thema BIM braucht halt meines Erachtens solche Steigbügelhalter, wie jetzt vielleicht das Thema Nachhaltigkeit das sein kann, weil man merkt, wir reden seit 10 Jahren, es kommt morgen und im Alltagsprojekt ist es halt noch nicht. Und ich glaube auch, dass das Thema Nachhaltigkeit ein großer Katalysator sein kann für die Etablierung von BIM in den Projekten, weil ich nämlich auch als Auftraggeber irgendwann ja die Erkenntnis gewinnen werde, dass ich, wenn ich dezidierte Baudaten haben will über mein Bestandsgebäude, um auch da entsprechende Bilanzierung machen zu können, dann bin ich halt mit einer digitalen Repräsentanz wie einem Gebäudemodell deutlich, deutlich weiter, als wenn ich einfach nur einen Ordner auf den Tisch geklatscht bekomme. Also ich sehe da eine große Chance, auch diese Themen nach vorne zu bringen, von denen wir die ganze Zeit sprechen und noch nicht so richtig den Fuß aufs Gas bekommen.
Aber Martin, man muss ja, also ich würde da gerne auch nochmal einen Schritt zurücktreten und nochmal von etwas entfernterer Position drauf schauen. Man muss doch als Unternehmer sich die Megatrends anschauen, die in der Welt vor sich gehen. Und das ist das Thema, sich das Klima verändert und dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern und verschieben in der Welt. Und eines dieser Themen ist auch, dass die Dinge digitaler werden in unserer Welt. Das haben wir in unser aller Leben schon miterlebt und da sind wir natürlich jetzt auf einem schon höheren Stand als vielleicht in meiner Studienzeit damals oder Vorstudienzeit. Aber da sind wir natürlich immer auch noch nicht da, wo es mal hingehen wird. Und kein Mensch glaubt doch im Ernst, dass die Digitalisierung weniger werden wird oder wieder rückwärts gehen wird oder abgeschafft werden wird. Also muss ich doch als Unternehmer dort nicht in der Defensive unterwegs sein und sagen, ich mache davon so lange wie möglich, so wenig wie möglich und versuche, in Anführungszeichen, mit Bleistift und Papier noch in die Rente zu kommen, in der Regel dann das Unternehmen auch vor die Wand zu fahren oder ein im Grunde genommen die Dampfmaschine an die nächste Generation dann zu vererben. Die Unternehmer, die überhaupt ein bisschen zukunftsoffen sind, die haben doch schon angefangen, sich in die Richtung zu bewegen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal appellieren an alle, die das eben so als Pflicht- oder Zwangsthema sehen, den Blick darauf umzudrehen. Und dann kommen ja diese Themen, wie sie eben schon diskutiert worden sind, auch alle richtig in die Kette. Dann helfen die nämlich einander und sind eben, wie du es genannt hast, auch Steigbügelhalter füreinander. Aber wenn ich am Anfang dieser Kette minimalistisch unterwegs bin, und das ist unabhängig von der Unternehmensgröße, dann werde ich sehr, sehr schweren Zeiten entgegengehen, denn diese Themen werden nicht weniger werden. Alles, was da auf uns zukommt, um es schnell und nachhaltig, effizient und wirtschaftlich dann auch bewältigen zu können, setzt ja voraus, dass ich sie mir zu eigen gemacht habe, dass sie Teil meiner Strategie sind, Teil meiner Unternehmens-DNA werden. Und Sascha hat es eben auch schon gesagt, das ist gar nicht mehr nur eine Frage der Unternehmensführung, sondern das ist natürlich auch heute bei all den Menschen, die in die Unternehmen kommen und auch schon da sind, bei den meisten Common Sense und ganz normales Denken und Handeln. Also da antizyklisch unterwegs zu sein, halte ich für hochgefährlich und also anachronistisch an der Stelle. Und im Grunde genommen sollte man sehen, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, dass man da schnell wegkommt, wenn sich der Kurs nicht ändert. Und unter dem Gesichtspunkt jetzt nochmal auf dieses Thema zu schauen, finde ich nochmal richtig und wichtig. Also Leute, die vielleicht in dem Status sind, wo sie sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es jetzt geht. Ich weiß schon, ich muss was tun. Vielleicht habe ich auch ein bisschen spät angefangen. Wie kriegen wir die mit, ja, wie kriegen wir die mit aufs Pferd sozusagen, um in deinem Steigbügelbild zu bleiben?
Ja, also man, so strukturell muss man was machen. Also ich habe ja gerade gesagt, Auftraggeber, Auftragnehmer müssen miteinander sprechen. Wie stellst du dir das vor? Wir haben unvollständige Datensätze, wir haben keine umfänglichen Stammdaten. Man muss da ins Gespräch kommen. Natürlich muss ich auch die Lanze für die Unternehmen brechen. Wir kommen natürlich jetzt in den letzten Jahren spricht man ja oft davon, dass es gut gelaufen ist für einige Bauunternehmen. Man muss natürlich oder für die Bauwirtschaft gut gelaufen ist. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass natürlich die Möglichkeiten teilweise hier diese neuen Technologien zu nutzen, ne, und auch hier an dem engen Markt, den wir haben, im Bereich Personal zum Beispiel. Ne? Wir brauchen KI-Experten, wir brauchen Softwareentwickler, Schnittstellenexperten. Ne? Das ist kein Thema, was man mal eben so für die Bauwirtschaft bekommt. Wir haben also häufig das Problem, es gibt Entwickler, aber die haben mit der Bauwirtschaft teilweise noch nie was zu tun gehabt. Und uns fehlt so ein bisschen auch dieses Thema Technik und technisches und kaufmännisches Denken. Da gibt es ja immer schon auch in der Software diese Friktion, sag ich mal. Und die werden jetzt natürlich durch das Thema Nachhaltigkeit noch mal größer, weil ich kriege ja jetzt schon teilweise technische und kaufmännische Informationen nicht übereinander. Ne? Das ist richtig. Aber einen Satz noch vielleicht zum Thema BIM, Martin. Wir haben ja immer diese Veranstaltung, die wir zusammen mit dem Wirtschaftsministerium machen, hier zum Thema BIM für Beginner. Und da sind ja immer mal wieder Leute, die dann ganz schon fast militant sagen, der ganze Quatsch und so weiter bringt gar nichts. Und es ist immer interessant, da sitzt immer eine Riege an Unternehmen, wo man weiß, die sind sehr weit, die sagen keinen Ton. Weil die natürlich sagen, ihr könnt euch gerne aufregen, das schön verteufeln, auch mit der Nachhaltigkeit vielleicht. Aber wir wissen, dass wir irgendwann die sind und ihr seid dann unsere Wasserträger. Ne? Das ist ja. Eben, da muss man, das ist, fällt mir nicht nur bei unserem Kurs, ist auch bei uns. Ja. Wenn ich Schulungen habe oder so, dann merke ich manchmal, wenn andere so richtig abgehen, boah, Mensch, BIM, das Allerletzte, macht der Auftraggeber eh nicht, kommt eh nicht. Und dann merkt man schon so bei dem einen oder anderen, der dann im Raum sitzt, naja, wir machen das schon. Das ist unser Projektsteuerungstool. Auch wenn der Auftraggeber das nicht haben will, wir nutzen das.
Genau. Ja, der Witz dabei ist ja auch, dass man letztendlich sich auch nicht darauf verlassen kann, dass die Auftraggeber vielleicht noch nicht so weit sind in dem Thema. Weil im Zweifel schalten die einen Projektsteuerer oder einen Planer dazwischen. Und dann sagen die, wir schreiben es einfach rein. Also ich kenne Beispiele von großen Städten, die schon 2017 in irgendwelche Ausschreibungen BIM reingeschrieben haben, wo ich weiß, die waren froh, dass sie so gerade eben die Flachbildschirme geliefert bekommen haben. Also da darf man sich als Bauunternehmen auch nicht drauf verlassen, dass um einen rum alle blind genug sind, dass man selber sich nicht mit beschäftigen darf. Also es ist eine ganz gefährliche Herangehensweise.
Das ist ja genau der Punkt, finde ich. Also wer unternehmerisch denkt, der denkt da eben vorwärtsgewandt. Der sagt sich natürlich, wenn der Wettbewerb das Thema verschläft, dann ist es mein Vorteil, solange es so ist. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und an diesen Themen, das erleben wir ja, glaube ich, alle drei immer, scheinen sich manchmal die Geister und die ohnehin schon sich überlegen, wie könnte man auch mit neuen Technologien mehr machen, die sind da ohnehin offen. Also am Ende kommen wir ja auch dahin, Martin, wir haben das oft ja hier in den Podcast-Gesprächen auch, wir müssen den ganzen Bauprozess von Anfang bis Ende zusammendenken. Und das fördert natürlich auch, Sascha, das ist eben gesagt, dass man ein Thema wie Technik und Wirtschaftlichkeit zusammendenken muss. Und zwar von Anfang an und nicht irgendwo hinten erst im Berichtsbereich, sondern das fängt viel früher an, ja, genau. In der konzeptionellen Überlegung. Weil am Ende das, was ich berichte, das ist natürlich dann auch die Frage, gut, wie erfasse ich die Dinge, wie mache ich das? Aber was steht da drin und was ist die Qualität dessen? Also ich möchte ja auch, wenn ich jetzt mich auf ein Projekt bewerbe zum Beispiel, nicht berichten, wie schlecht ich bin. Ich möchte ja eigentlich berichten, dass ich gut bin. Und wie kann ich denn gut werden, wenn ich mit den Daten, die ich zur Verfügung habe, bisher noch gar nichts gemacht habe, was Sinnvolles? Also wenn ich einfach nur das berichte, was ich habe, ist es im Zweifelsfall schlecht oder mittelmäßig. Um das im Griff zu haben, muss ich ja viel früher überlegen, welche Daten habe ich, wie gehe ich damit um, welche Einflüsse hat das an welcher Stelle und wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen. Und da appelliere ich auch nochmal an alle diejenigen, die eben vielleicht in diesen Veranstaltungen, die erlebe ich auch immer wieder, dann den Finger heben und sagen, ja, das, wir sind noch nicht so weit und ich habe nur Kunden, die das alles noch nicht fordern und wie soll ich denn das alleine machen, wenn es keiner von mir will. Also an die appelliere ich wirklich, sich da innerlich anders einzustellen dazu und die Weichen zu stellen, Denn wenn sie nachher noch Wasserträger sind, überhaupt von denen, die es gemacht haben, sind sie möglicherweise auch Teil der Statistik von Unternehmen, die es nicht geschafft haben.
Ja, man muss vor allen Dingen aufpassen, das Ganze ist, also dieses ganze Invest, sagen wir mal BIM, auch Nachhaltigkeit, was man da machen muss. Wenn man natürlich vorher schon relativ wenig Struktur gehabt hat, wird der Berg natürlich immer höher. Das ist auch ein Grundproblem. Und ich selber bin ja auch Geschäftsführer eines Instituts, was jetzt kein Rieseninstitut ist. Ich kenne das ja selber auch, ne? Bevor bei uns irgendwas angeschafft wird, da gucke ich auch fünfmal, machen wir das überhaupt? So ein Quatsch, ne? Also als wir hier zum Beispiel KI eingeführt haben bei uns, habe ich auch erstmal die ganzen Bedenken nur gesehen, die Kosten, und da muss man sich überlegen, mache ich das und mache ich das nicht. Und das Schlimme ist eben bei diesem Thema jetzt, wir haben auf der einen Seite unheimlich viele Leute, die erzählen, also den 5. und 6. Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, wo irgendwie nochmal die sozialen und nachhaltigen Ziele, also ist ja alles Nachhaltigkeit, also ist ja nicht zu trennen, Nachhaltigkeit als Ganzes, ja. Wo man merkt, diese Ansprachen sind immer sehr allgemein, aber wir müssen uns, glaube ich, das unterteilen. Es gibt dann diese nicht wertschöpfenden AGKs, sage ich mal, im Bereich Nachhaltigkeit, wo wir nichts mit anfangen können. Da müssen wir gucken, dass wir den Bereich klein halten, diesen Verwaltungsseremonien, sage ich mal, und der andere Bereich, dass die Baustellengemeinkosten oder die Fertigungsgemeinkosten, die wir da, oder Materialgemeinkosten, die wir in Kauf nehmen müssen. Und wir müssen eher so denken in Kategorien wie Logistikoptimierung, Gerätemanagement digitalisieren. Das sind jetzt die Hebel, die wir in Bewegung setzen müssen und nicht den 5., 6. Leitfaden, wie können wir hier irgendwas kopieren aus irgendwelchen Nachhaltigkeitsberichten irgendeiner NGO. Ne?
Also du sagst ganz klar aus der Erfahrung von euren Beratungsprojekten, wenn man das Thema angeht, sag ich mal, auch entlang der Prozesskette des Unternehmens, ist auch dieses, was ja von vielen als, sag ich mal, Monster der Bürokratie verschrien wird, dieses Thema des Reportings handelbar für ein Bauunternehmen und vielleicht sogar, sag ich mal, in Wettbewerbsvorteil umzumünzen.
Ja, also wenn man wirklich sich auf wenige Parameter konzentriert, zum Beispiel auch hier, der Verband hat ja auch das Thema CO2 über den Schattenpreis zum Beispiel erstmal in den Fokus gestellt, den Klimaschutz, das kann man messen, das kann man nachvollziehen, das ist gut integrierbar. Je mehr Datenpunkte, das hat man jetzt ja auch beim Berichtswesen gemerkt, daran scheitert das ja gerade so ein bisschen, dieses konkrete Berichtswesen. Je mehr ich da reinpacke, desto schwieriger wird es und man kann es nicht mehr messen und nochmal prüfen vor allen Dingen. Und ich denke, wenn wir uns auf einige wenige Parameter konzentrieren und dann wirklich die zentralen Datenpunkte aus diesem Berichtswesen herausholen, dann können wir das gut schaffen. Und ich glaube, immer dann, wenn man merkt, das funktioniert nicht so gut, dann sind wir, glaube ich, auf dem Holzweg. Dann sind wir dabei, Dinge zu erfassen und zu messen, die uns nicht weiterbringen und die nur nicht wertschöpfenden Mehraufwand verursachen. Da muss man halt aufpassen an der Stelle.
Genau. Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufnehmen, den du eben angesprochen hattest, auch so fast im Nebensatz. Also wir brauchen dann ja auch Leute dafür. Wir brauchen KI-Experten und andere. Das ist ja keine, ich sag mal, keine neutrale Menge, oder der Mensch, der dahinter steht, ist nicht neutral, sondern auch diese Experten, gerade wenn sie noch gar keinen Bezug zur Bauindustrie haben möglicherweise, schauen ja auch, wo gehe ich denn hin, wenn ich irgendwo hingehe. Die sind gefragt und überlegen sich das. Und ich denke mal, dass gerade Unternehmen, das erlebe ich auch natürlich, die jetzt so minimalistisch unterwegs sind oder sagen, ich brauche da jetzt jemanden, sind dann vielleicht in irgendeinem Gremium breitgeschlagen worden und sagen, na gut, dann stelle ich da mal einen ein, dann sucht mir mal jemanden, der das Thema für uns macht. Ja, also man will es intern so ein bisschen wegorganisieren. Dann darf man ja nicht glauben, dass das ein Unternehmen ist, wo Menschen gerne hingehen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, also wenn wir die Wüste predigen und dann jemand da die Oase anlegen soll und wir sagen, aber eigentlich finden wir den Sand viel schöner, dann, wenn er sich überhaupt in den Job hinein überreden lässt, wird er relativ schnell merken, dass er da auf sehr verlorenem Posten steht. Im umgekehrten Fall ein Unternehmen, das genauso wenig mit dem Thema bisher zu tun hat, das aber signalisiert, wir wollen da was machen, du kannst hier was gestalten, wir sind da veränderungsbereit und offen, wir sind Chancensucher, ja, wird natürlich eher auch das entsprechende Personal anziehen und dann auch binden können. Also auch da darf man nicht verkennen, dass alle diese Themen im Moment ja noch am Anfang stehen und dass der Bedarf an Menschen, die sich damit beschäftigen, bei allen auch KI-Tools, die wir nachher haben, die uns vielleicht auch wieder Entlastung bringen, natürlich so stark ansteigen wird und das in einen fallenden Markt der Arbeitskräfte hinein, dass auch an der Stelle sich nochmal ganz schnell die Spreu vom Weizen trennen wird in den nächsten Jahren. Also ja. Die dann ganz dringend Leute brauchen, weil sie lange nichts gemacht haben und wirklich nur denken, jetzt werfen wir den Rettungsring aus, die werden dann eben auch die Leute, die sie dann vielleicht doch einstellen wollen, gar nicht mehr bekommen.
Absolut. Also man muss ja wirklich sagen, man muss in andere Branchen schauen. Also ich habe in meinem Verband zahlreiche Unternehmen, die wirklich aus ähnlichen Umfeldern, ne? Es gibt ja, ja. Branchen im Maschinenbau, in der Landwirtschaft und so weiter, gibt es ja ähnliche Landmaschinentechnik, hört sich jetzt blöd an, aber es gibt da schon Überschneidungen und dann holt man sich da eben die KI-Experten her und macht die dann fit. Und wenn man denen ein schönes Umfeld bietet, ich sag mal, die Bauwirtschaft ist ja super interessant, gibt viele Schnittstellen, man hat viel, also ich komme ja auch aus einem Bauunternehmen, ich mag einfach, also ich habe ja gelernt, auch im Umfeld des Baus, und für mich war das immer so, diese Unvorhersehbarkeit, dass nicht immer das Gleiche passiert. Ich war dann ein paar Jahre auch mal bei großen WP-Gesellschaften und irgendwann machst du immer die gleiche Checkliste, ist dann Feuerlöscher, ist da. Ne? Also man prüft dann immer diese Risikoprüfung, habe ich immer die Krise gekriegt. Ne? Und im Bau hat man eben diese Vielseitigkeit und das ist ja, glaube ich, etwas, wo wir auch mit werben müssen, ne? Dass man hier wirklich viele Lösungen übereinander bringen kann. Ne? Also das und dieses Zusammenspiel von Techniker und Kaufleuten finde ich auch so interessant. Man kann eigentlich alles so ein bisschen sein, wenn man sich dafür interessiert. Man kann ein bisschen Techniker sein, ein bisschen Kaufmann sein. Das ist, glaube ich, diesen Spirit, den man rüberbringen muss in dem Bereich.
Also die Leitthese unseres Podcasts hier heißt ja auch, die Lebenswelt der Zukunft zu bauen und daran mitzuwirken. Und ich glaube, also man muss schon sehr abgestumpft sein, wenn man daran nicht Interesse und Gefallen finden kann und einen das nicht triggert. Also welche spannendere Aufgabe könnte es geben, als sinnvoll daran mitzuwirken, wie wir heute und morgen und übermorgen leben werden und wie das alles so funktioniert. Und das zu verstehen, zu gestalten, zu entwickeln, ist eine extrem sinnstiftende Tätigkeit. Also gut, ich meine, unter uns dreien, glaube ich, müssen wir uns gar nicht überzeugen und wahrscheinlich unter vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht, dass die Branche spannend ist. Also da appelliere ich auch nochmal dran, auch den Podcast natürlich mal denen zugänglich zu machen, die vielleicht nichts mit der Baubranche zu tun haben und ihn trotzdem mal hören sollten, weil es eben eine sehr, sehr spannende und sinnstiftende Lebensgestaltung sein kann, in dieser Branche tätig zu sein.
Ja, wo ich noch kurz noch drauf hinaus möchte, auch wenn das, glaube ich, ein Thema ist, was wir ein bisschen knapp halten müssen, weil ansonsten der Rahmen gesprengt wird. Sascha, du bist ja im Bereich der Arbeitsgemeinschaften sehr stark unterwegs, gerade auch in der Ausbildung und Beratung, was das Thema angeht. Das ist ja so ein Thema, was auch teilweise Unternehmen sagen, machen wir gar nicht, weil wenn man hinguckt, machen sie eigentlich doch Argen. Also es betrifft ja sehr, sehr viele. Siehst du denn da Potenziale, das Thema Nachhaltigkeit zu pushen oder sich da Vorteile zu erarbeiten, wenn man mit anderen zusammenarbeitet? Oder muss man da besonders aufpassen?
Ja, also ich sag mal so, dieses ganze Thema finde ich eine gute Frage und nochmal ein guter Ansatz. Dieses Thema der Arbeitsgemeinschaften, genau wie auch einige Vertragsmodelle, die jetzt ja gerade diese Multiparteienverträge, die funktionieren ja alle, nur auch die Arbeitsgemeinschaft als Gesellschaftsform, das funktioniert ja nur mit Offenheit. Und Offenheit, Transparenz, Nachhaltigkeit unterstützt das Ganze. Ich bin kein großer Freund, es mag da gute Modelle geben von diesen Kompensationsmaßnahmen, die man ja leisten kann. Das kann man ja auch in der Kalkulation etc. berücksichtigen. Das geht natürlich alles. Aber so eine Arbeitsgemeinschaft ist für mich natürlich ein Optimum, wenn es darum geht, zum Beispiel Stärken und Schwächen in der Nachhaltigkeit auch zu kombinieren. Also wenn ich einen AG-Partner habe, der im Bereich Nachhaltigkeit, sei es im Gerätepark, sei es im Know-how, weit vorne ist, dann kann ich natürlich durch eine Kooperation schaffen, nachhaltige Umsätze, zum Beispiel entsprechende Taxonomie zu generieren, oder ich kann CO2 einsparen und bin da eben sehr weit vorne an der Stelle. Also man hat im Endeffekt ein Kompensationsmodell, was man spüren kann bei einer Arbeitsgemeinschaft. Ne? Und man sieht direkt, ne? Man hat, ist nicht irgendwie eine fremde Gesellschaft, die für mich irgendwo in Südamerika irgendwelche Plantagen, wo dann Bäume dann nachgezüchtet werden, mag alles super sein, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber in der Arbeitsgemeinschaft, da wird spürbar, wenn ich jemanden als Partner nehme, auch vielleicht als großes Unternehmen, der eine Aufgabe besonders nachhaltig lösen kann, dann haben alle gewonnen. Ne? Und man kann sich den Vorteil wirklich teilen. Und es gibt ja so viele Gesetze und Vorgaben. Denken wir an Energieeffizienzgesetz, CO2-Emissionen, die man da melden muss und so weiter, wo ich mich optimieren kann durch Argen. Ich denke, da ist viel Potenzial. Ich kann auch vielleicht Auftraggeber erreichen, die solche Themen auch hochhängen, ne? Die ich vielleicht vorher nicht erreichen konnte, weil ich vielleicht als kleines Unternehmen gar nicht an solche Auftraggeber komme, sondern ich habe dann eher so die die Standardgeschichten, doch wo es eher auf den Preis ankommt. Und ich kann dann vielleicht auch mal qualitätsorientierte Vergaben mitmachen, kann mich auch mehr an das Thema Qualität annähern. Das ist für mich generell, das wäre auch ein eigener Podcast. Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich auch ein großes QM-Thema natürlich. Ne? Managementsysteme sind generell auf dem Vormarsch, eben wie Wertemanagement der Bayerischen Bauindustrie beziehungsweise des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie ist ein Beispiel, auch schon lange am Start, seit 1996. Diese Managementsysteme sind ja immer so ein Signal, ich löse etwas sehr, sehr berechenbar. Ne? Ich bin irgendwo berechenbar als Größe. Und deswegen wird sowas ja auch zum Beispiel bei diesen ganzen Ratings. Ich hatte ja gerade dieses flapsige Beispiel gebracht, dass wir immer mehr die Arbeit im Controlling übernehmen. Die arbeiten eben sehr stark mit solchen Managementsystemen. Genau.
Wie weit sind wir denn da in der praktischen Anwendung? Das ist natürlich plausibel. Wir hören ja immer, Martin, auch immer wieder mal Vorbehalte, diese notwendige Offenheit, die man dann auch untereinander braucht in den Themen Transparenz, ist hier und da vielleicht nicht so Teil der Kultur der Unternehmen, also generell. Und wie weit sind wir da in der Praxis schon und was fehlt, damit es dann möglicherweise öfter zum Modell wird?
Also du sagst es schon, ne? Also der Martin hat es ja ein bisschen auch angedeutet hier. Es ist nicht nur, dass die Unternehmen da irgendwie irgendwas nicht zeigen wollen. Man hat ja immer auch diese kartell- und wettbewerbsrechtlichen Risiken, die da so immer ein bisschen mitschwingen, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, was da wichtig ist, dass der Gesetzgeber einen Rahmen schafft, der verlässlich ist, dass die Unternehmen eben wissen, okay, wir sind hier safe an der Stelle, hier kann uns nichts passieren, wir machen hier was Sinnvolles. Denn das ist schon so, auch bei Nachhaltigkeitsdaten, hausinternen CO2-Preisen, Verrechnungsgeschichten und so, muss man schon aufpassen, was man untereinander austauscht. Und auch bei Arbeitsgemeinschaften muss ich nicht direkt in der ersten Biegeverhandlung meinen AGK-Satz auf den Tisch knallen, sondern das sollte man schön alles unter dem Deckel halten und wirklich sehr vorsichtig Informationen austauschen, nur für dieses eine Projekt. Und da merke ich schon, dieses Thema Nachhaltigkeit wird von solchen Arbeitsgemeinschaften immer mehr auch mitgenommen. Das ist ein Grund, warum Firmen zusammengehen, weil entsprechende Zertifikate und Fähigkeiten da sind. Ne? Also das Problem ist nur halt, dass man dann wirklich auch sehr angewiesen ist auf diesen AG-Partner. Ne? Also muss dann auch dabei bleiben oder muss einen dann auch wirklich unterstützen, ne? Wenn der dann eben mit einem da unterwegs ist. Ne? Das ist wirklich ein Thema. Also das, ich finde auch beim Multiparteienvertrag, wo man ja offen auf den Tisch legt, so, das haben wir jetzt an Kosten nicht gehabt oder dieser Vorgang hat jetzt nicht stattgefunden und deswegen haben wir die Kosten gespart. Das geht natürlich über Nachhaltigkeit, wird das ja teilweise ein Selbstläufer, ne? Weil jeder genau erkennen kann. Vielleicht ein Satz, den ich noch sagen kann, ich werde auch schnell, man merkt das, ich will mal auf die Bremse treten. Das Thema Geschäftsgeheimnisgesetz und Datenschutz und Datensicherheit geht dem ja wieder entgegen. Ne? Also je mehr, man hat es gemerkt, der ein oder andere Auftraggeber wollte Best Practices in Sachen Nachhaltigkeit haben. Und da wird es natürlich irgendwann gefährlich, wenn ich da mein Rezept auf den Tisch lege und nachher nur noch austauschbar bin. Das ist schon so ein Spiel. Deswegen hat sich ja unter anderem eine Datengenossenschaft beim Hauptverband gebildet, die so ein bisschen dieses Thema Eigentum an Daten, was ja in Deutschland nicht möglich ist, gewährleisten will. Aber ich will hier nicht noch weiter ausholen, deswegen stoppe ich hier.
Es führt mich gedanklich nochmal zu einem Punkt. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren eine ganze Reihe von Projekten gehabt, wo es eben auch um die Zusammenarbeit in Aachen ging, wo es um gemeinsame Strategien ging. Und da war mir immer sehr, sehr deutlich, es fängt beim Menschlichen an. Es fängt dabei an, wie ich mich von Anfang an miteinander organisiere, aufstelle, wie ich miteinander umgehe. Also auch diese Themen, die wir jetzt ja hier so ein bisschen technisch formal besprechen, fangen am Ende in den Köpfen der Menschen an und in der Bereitschaft und Offenheit eben dort Wege miteinander zu finden, mit all den Wenns und Abers, die du eben auch skizziert hast. Und wenn wir das nicht hinkriegen, also da auch eine andere Haltung reinzubringen. Wie arbeiten wir grundsätzlich zusammen? Das ist schon mal losgelöst, vielleicht sogar vom Vertrag nachher. Aber mit welcher Einstellung sind wir, laufen wir nebeneinander? Sind wir Gegner oder sind wir Partner? Also wenn ich da nicht sehe, dass da ein anderer mein Partner ist und du hast es ja auch skizziert, der bringt vielleicht Fähigkeiten mit oder Voraussetzungen mit, die komplementär zu meinen sind. Und wie können wir gemeinschaftlich da erfolgreich sein? Das hilft natürlich, die Menschen zusammenzubringen. Das halte ich auch für eine Notwendigkeit. Überall da, wo es nicht gut funktioniert, hat es in der Regel genau damit zu tun, dass die Menschen da nicht zusammen funktionieren oder keinen Weg finden. Und dann, glaube ich, dann sind auch Chancen da, hier Lösungen zu finden, die gesetzeskonform sind, die am Ende auch die Interessen wahren und die aber trotzdem in der Sache eben auch einen Sprung nach vorne bedeuten, gemeinschaftlich.
Absolut. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also das Thema führt dann auch wieder, hatte ich ja zu mit einem Gespräch schon mal gesagt, Thema Produktivität, dass man gemeinschaftlich mehr erreicht, ne, wenn nicht jeder auf seinen eigenen Maximalvorteil. Ne, so die aktuellen Vertragsformen neigen natürlich dazu, dass man sich gegenseitig vielleicht da manchmal das Schwarze unter die Fingernägel nicht gönnt. Ne, aber ne, man sollte schon aufpassen, wenn man das Thema Nachhaltigkeit angeht, das ist nicht nur so was Esoterisches, sondern ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Punkt. Und wie gesagt, ich ärgere mich manchmal über gewisse Umfragen und Studien zum Thema Produktivität. Da wird auch viel zu sehr über einen Kamm geschoren. Ich glaube, die Baubranche hat sich schon sehr stark technisiert. Ich glaube, man darf da teilweise nicht mit einfachen Durchschnitten und so rechnen. Wenn man da sich Häufigkeiten anschaut und so weiter, passiert auch schon viel. Deswegen, da muss ich auch eine Lanze brechen. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich alleine sehe, wie viele Leute in diesen Nachhaltigkeitsarbeitskreisen als Vertreter eine Abteilung Nachhaltigkeit dabei sind. Und die ist jetzt nicht kleiner geworden in den letzten Wochen. Also man merkt, das wird immer noch hochgehängt. Ich bin jetzt gerade auch im Juni wieder in Baden-Württemberg bei der Vorschwöre eingeladen, hier bei uns im Verband in Baden-Württemberg, weil da auch gerade wieder ein größerer Kreis stattfindet. Das Thema ist im Mittelstand genauso wichtig immer noch, auch wie bei den großen Firmen.
Wenn man mal diese Gedanken alle so zusammennimmt, dann liegt das ja nahe, dass so Themen wie Vergabe, Vertrieb, Kalkulation, Controlling im Grunde genommen alle mal überholt werden müssen und mal auf den Stand gebracht werden müssen. Das verändert doch etwas im Kontext mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie siehst du das?
Das ist ein super Punkt nochmal zum Schluss. Also wir als Bauindustrie oder Bauwirtschaft am Ende werden es nicht alleine lösen. Also wenn wir nicht aufpassen und die Regelwerke nicht anpassen im Bereich der Vergabe, gibt es ja jetzt schon Möglichkeiten. Aber es gibt auch noch viele Risiken, für die vergebene Stelle. Ich habe gerade es schon angesprochen, wenn man mit falschen Stammdaten, wenn man etwas nimmt, was vielleicht bei europaweiten Vergaben nicht greifen kann und so weiter, gibt es schon Risiken, die da entstehen. Wichtig ist, glaube ich, und das ist auch eine Sache, die Martin und ich in einem Aufsatz, der in Kürze erscheinen wird, nochmal betonen. Also man kann nicht nur die Bonusse nehmen, sondern es muss ein Steuerrecht geben, was Nachhaltigkeit eben halt subventioniert. Es muss im Rechtssystem die eine oder andere Sache geändert werden. Wir müssen überall das Thema nach vorne tragen. Wir müssen in der grundsätzlichen, jetzt hört sich ein bisschen sehr esoterisch an, der grundsätzlichen Einstellung etwas ändern. Ich frage mich immer, ich habe zwei Kinder, warum gibt es kein Fach Sozialverhalten, mal so ein bisschen zum Beispiel in Schulen? Ne? Also warum, also wir predigen, natürlich bin auch kein Freund davon, bei den Bundesjugendspielen keine Siegerurkunden mehr zu verteilen oder sowas, das finde ich auch nicht toll. Aber wir müssen schon irgendwie da hinkommen, Wettbewerb okay, aber wenn wir Nachhaltigkeit nach vorne bringen, dann müssen wir bei den Kleinsten schon anfangen. Das ist jetzt sehr weit ausgeholt. Aber ich glaube, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe hier und die müssen wir besser erfüllen, sonst wird das nicht klappen. Also wenn wir hier nur im Bereich der Bauindustrie etwas tun und im Vergaberecht sich nichts ändert oder wenn im Steuerrecht sich nichts ändert, dann werde ich ja teilweise sanktioniert, ne, wenn ich nachhaltig handle. Es wird ja eher der belohnt im Steuerrecht, wenn ich zum Beispiel alte Maschinen habe, die total verabsackt sind und die zwar noch abgeschrieben werden, müssen vielleicht, ja, und es kommt dann dieses Nachhaltigkeitsthema auf, dann kriege ich ja sogar, wenn das Gerät nichts mehr wert ist, also kann ich ja zusätzlich abschreiben und spare nochmal Steuern. Das sind so, dieses System ist völlig überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und deswegen hinkt das alles auch so ein bisschen und bin mal gespannt, ja, an der Stelle, was da jetzt passiert.
Es bleibt unter dem Strich, dass wir es ganzheitlicher denken müssen. Es macht aber ein bisschen Sorge, weil alles, was ganzheitlich gedacht werden muss, ist ein bisschen schwerfällig in unserem Staat. Ja, aber unterm Strich bleibt auf der anderen Seite auch, zusammen sind wir stark, könnte man sagen. Und was wir zusammen denken und machen und anpacken, hat am Ende mehr Erfolgschancen und mehr Durchschlagskraft. Das sollten wir uns vielleicht gesellschaftlich auch mal auf die Fahnen schreiben, das zusammen mehr in den Vordergrund zu stellen und nicht so sehr das Gegeneinander. Also Wettbewerb heißt ja nicht immer, dass man wirklich in Sieg oder Niederlage denkt, sondern dass man auch darin denkt, mehrere können auch gewinnen, vielleicht auf einem unterschiedlichen Level, aber es bringt uns nicht so viel, wenn einer alles gewinnt und die anderen alle nichts. Also da haben wir da als Gesellschaft nichts gekonnt, auch in der Unternehmenswelt nichts gekonnt. Wenn es einer Branche gut geht und wenn wir mal auf die Baubranche schauen, dann gewinnen da viele, ja, dann gewinnen die Menschen, dann gewinnt die Gesellschaft und dann gewinnen auch viele der Unternehmen. Und ich glaube, dieses Gewinnen im Bau, wenn man so will, das geht eben nur noch zusammen. Also wie, Martin, du sagst es ja auch immer so schön, ne, eine Baustelle, so ein Projekt, das geht am Ende auch nur mit dem Team, wenn es geht und wenn es im Idealfall am Ende auch noch Lust hat, mal einen Grill anzuwerfen, weil es im Team rund läuft, dann gelingt in der Regel auch die Baustelle und das Bauvorhaben. Und wenn man das ein bisschen größer denkt, gelingt auch Wirtschaft wahrscheinlich nur dann, wenn man es gemeinschaftlich angeht und auch Umwelt und Nachhaltigkeit und all die Kriterien dazugehören, gelingen nur, wenn man sie gemeinschaftlich angeht.
Ja, absolut. Man merkt auch in den Verbänden, da tut sich viel. Also ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich da so mitwirken darf und auch hier bei uns die Hauptgeschäftsführer. Ich habe jetzt den Burkhard Siebert zum Beispiel, der jetzt wieder eine neue Initiative ins Leben gerufen hat in Sachen Nachhaltigkeit. Die Frau Wiemann, die das unterstützt, auch der Hauptverband, der Tim Müller. Also man merkt einfach auch das Ehrenamt, ne? Die Leute sagen nicht mehr hier, also ne? Man wundert sich manchmal selber, sitze ich hier noch beim Arbeitgeberverband, ne? Wenn irgendwelche Sitzungen sind, dann ist schon oft auch so hier komplett das Thema sehr für alle denken. Das finde ich auch gut, ne? Dass man wirklich diskutiert von dem Hintergrund, ist das gesellschaftlich sinnvoll und nicht, ist das für einen Verband sinnvoll. Ich glaube, da müssen wir gerade auch, wo diese großen Förderpakete im Raum stehen, die Sondervermögen oder Sonderschulden, würde ich lieber sagen, die wir da im Raum stehen haben, ne? Da ist jetzt wichtig, dass wir alle zusammen wirklich gut rangehen an die Sache. Ne? Und ich glaube wirklich hier, dass gerade so das Thema Nachhaltigkeit da gut geeignet ist. Also nochmal zurück, was wir leisten können. Ich glaube, wenn die Firmen sich schon mal in der Organisation der Sache zuwenden, dann sehe ich schon Chancen für eine qualitätsorientierte Vergabe, da sehe ich Chancen für eine eigene Optimierung. Da kann man eigentlich nur gewinnen. Und ich, wie ich schon sagte, wenn man merkt, es macht schon keinen Spaß, das hochzuheben, das Thema, also den Fragebogen sich anzugucken, dann hat man vielleicht was in der Hand, was wirklich nicht wertschöpfender Mehraufwand ist und keine weiterführende Geschichte, genau.
Sascha, zum Abschluss würde ich dich bitten, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie nachhaltig ist die Bauwelt in 5 oder 10 Jahren? Und zum Abschluss, du hast einen Wunsch frei in diesem Kontext. Welcher wäre das und an wen richtet sich der?
Okay, ja, also vielleicht als erstes, ich glaube, dass die Bauwirtschaft in 5 Jahren deutlich digitaler sein wird, weil der Druck steigen wird. Also wir werden eine sehr viel digitalere Bauwirtschaft haben. Also ich denke, der Knoten gerade im Bereich BIM und auch andere Systeme wie zum Beispiel Logistik, der wird Platz nicht mehr, gerade mit sehr großen Ansturm auf das Thema digitale Zeiterfassung. Hört sich für die Industrie manchmal ein bisschen komisch an, das läuft doch schon seit 30 Jahren, aber so dezentrale Produktionssysteme wie der Bau, das ist alles nicht so einfach. Wir haben über das Thema Datenschutz und so weiter noch gar nicht gesprochen, machen wir heute besser auch nicht. Man merkt einfach, es ist eine große Bewegung da, sich zu digitalisieren, die Dinge zusammenzufassen. Ich glaube, über KI wird das ganze Thema konsolidiert werden. Wir werden das ganze Thema Schnittstellen optimieren und wir werden die Zeit, wo technische und kaufmännische Lösungen getrennt voneinander funktionieren müssen, die werden wir überwinden in den nächsten 5 Jahren, da bin ich mir sicher. Genau. Und jetzt hast du gesagt, soll ich mir am Ende noch was wünschen oder habe ich noch was vergessen zwischendurch?
Genau, was du dir wünschst.
Ja, was ich mir wünschen würde, ist eine noch engere Verzahnung von technischen und kaufmännischen Sichten im gesamten Prozess. Dass das wirklich immer weiter voranschreitet, da habe ich aktuell eben auch ein gutes Gefühl und hoffe, dass das noch weiter geht, also dass wir hier wirklich auf einen Punkt kommen, der uns nach vorne bringt und dass die Digitalisierung eben halt die Produktivität auch bei uns im Bau erwischt und wir dann in den nächsten Studien vielleicht bei den Protagonisten ein bisschen besser dastehen, die uns da immer bewerten, wobei ich glaube jetzt schon daran, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber ich hoffe, dass wir durch Digitalisierung und Optimierung im Bereich nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern generell der Wirtschaftlichkeit, dass wir das Thema Produktivität nach vorne bringen können. Das fände ich für mich persönlich sehr gut.
Ja, das war wieder eine spannende Runde. Einen Gedanken nehme ich für mich auch noch mit. Also wir haben jetzt so ganz selbstverständlich ja über dich und das Institut gesprochen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass Verbände, Unternehmen eben auch diese Einrichtungen, die sie selber schaffen und die sie selber nutzen, auch in dieser Zeit ganz aktiv nutzen als Sparringspartner, als Hilfe eben, um auch mit den Themen, die sie haben, schneller, zielgerichteter, also effektiv und effizient voranzukommen und die so als Beschleuniger zu nutzen. Da sehe ich hier und da auch noch Luft nach oben. Also da glaube ich auch, dass wir noch viel aktiver sein könnten. Das gilt für dein Institut, das gilt natürlich auch für andere Möglichkeiten, die da sind. Aber ich glaube, auch das ist für viele, die sagen, wie fange ich denn da an und wie komme ich denn da weiter und wie mache ich denn das? Ein ganz pragmatischer erster Schritt, sich diese Hilfen, die ja schon in großen Teilen da sind, einfach auch mal zunutze zu machen und die aktiv ins eigene Unternehmen einzubinden. Also das wünsche ich mir auch an dieser Stelle nochmal. Ja. Martin, Sascha, vielen Dank für die gute Runde.
Ja, vielen Dank.
Sascha, ich danke auch. Ja, vielen Dank. Danke sehr.
Wir starten in ein ganz spannendes Baujahr oder sind schon drin, denke ich, wenn die politischen Weichen weiter gestellt werden, wird uns hier nicht langweilig werden. Und insofern auch, Sascha, vielen Dank für deinen Input hier heute im Podcast. Und Martin, logischerweise auch an dich hier in unserer Runde im Miteinander. Ich freue mich auf die nächsten Runden und Sascha, dass wir bestimmt in Zukunft auch nochmal wieder hier im Podcast zusammen eine Runde drehen.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.